Kortsche Villa, gelben Sande. In unmittelbarer Nähe der Hansestadt Rostock befindet sich noch eines der letzten großen Waldgebiete an der Küste, die Rostocker Heide. Meine Familie lebt und wohnt seit mehreren Generationen im Amtsgebiet der Rostocker Heide. Viele Jahre auch im Dorf gelben Sande. Ich selbst wohne nur wenige Kilometer davon entfernt. Ich heiße Fumiko. Am Rande von gelben Sande steht ein ungewöhnlich großes Haus, das meine Aufmerksamkeit weckte. Bei Spaziergängen und Radtouren mit meiner Familie kamen wir immer wieder an diesem beeindruckenden Haus vorbei, der Kortschen Villa. Ich wurde neugierig und wollte mehr zur Geschichte und den Geschichten dieses Hauses erfahren. Mit Freunden Felix, Kira und Amelie ging ich auf Spurensuche.
Mein Name ist Felix und ich fand die Idee cool, die Geschichte der Kortschen Villa zu erforschen. Miko, Kira und Amelie hatten das Glück dazu, Professor Dr. Scharek, Rektor der Universität Rostock, zu interviewen. Professor Dr. Scharek ist ein Verwandter der ersten Eigentümerin der Kortschen Villa. Miko, was habt ihr von Professor Dr. Scharek alles in Erfahrung bringen können?
Die ersten Eigentümer und somit Bauherren der Kortschen Villa war Lisbeth Kortz. Sie ist Tochter des ehemaligen größten Reeders August Kortz. Lisbeth blieb wie ihre älteste Schwester Grete Kortz unverheiratet. Schon während des Ersten Weltkriegs war Lisbeth Kortz als Rotkreuzschwester tätig. Sie beschloss Mitte der 1930er, ein eigenes Wohnhaus in gelben Sande zu errichten. Der bekannte Architekt Paul Korff fertigte die Entwürfe dazu an. 1936 bestellte Lisbeth das Haus und schon 1937 war es bezugfertig. Der Preis für das Haus betrug 50.000 Reichsmark. Auf dem Grundstück von Lisbeth Kortz entstand gleichzeitig ein Bienenhaus.
Ja, der Bau des Hauses dauerte nur ein Jahr. Mit Lisbeth Kortz zogen noch ihre Pflegetochter Ingrid und Lisbeths Freundin Katharina von Freyer sowie deren Tante mit ein. Das Gebäude stand völlig frei und hatte einen herrlichen Garten. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Lisbeth Kortz als leitende Schwester im Lazarett in Zippendorf bei Schwerin. Im Oktober 1945 kam sie wieder zurück nach gelben Sande. Zu dieser Zeit befand sich in ihrem Haus schon ein Lazarett. Denn gegen Ende des Krieges, am 30. April 1945, blieb ein Lazarettzug aus Stralsund kommend in gelben Sande stecken. Die Verwundeten wurden kurzerhand ausgeladen und im Dorf untergebracht. Die meisten Kranken kamen ins großherzogliche Jagdschloss. Ein Teil der verwundeten Soldaten brachte man auch ins Haus von Lisbeth Kortz. Während dieser Zeit konnten die hier tätigen Lazarettschwestern viele Kranken das Leben retten. Pflegetochter Ingrid war nach dem Abitur in die Berufsausbildung gegangen, nur noch selten daheim. Als Flüchtling kam sie Ende Januar 1945 aus Marienwerde in Westpreußen nach gelben Sande zurück. Auch sie half als Rotkreuzschwester ab dem 30. April 1945 den Erkrankten des Lazaretts. Lisbeths Schwester Grete kümmerte sich ebenfalls zu dieser Zeit um die Kranken. Sie infizierte sich bei ihrer Arbeit mit einer tödlichen Krankheit und starb 1945 in gelben Sande. Miko, du hast mit Kira und Amelie besonders zu den Biografien des Erkrankten aus dem Lazarett geforscht. Und ihr konntet mit Hilfe des Heimatforschers Wilfried Steinmüller mehr zu Josef Kohler erfahren.
Ja, Josef Kohler kam Ende April 1945 als Verwundeter mit dem Lazarettzug nach gelben Sande. In einem Brief an Herrn Steinmüller schilderte er seine Zeit in der Kortschen Villa. In einem Zimmer in der Mitte des Hauses im Erdgeschoss fand Josef Kohler einen Platz. Sein Zustand war miserabel, total geschwächt und völlig ans Bett gebunden, verbrachte Josef Kohler die ersten Wochen in der Kortschen Villa. Seine Betreuung erfuhr er durch Schwester Ingrid, die mit Hingabe und liebevoller Pflege tätig war. Die ärztliche Betreuung der Patienten im Hause Kortz wurde von dem Marinearzt Dr. Knabe geleistet. In der Regel war in den ersten Wochen jeden zweiten Tag Visite, dann später zweimal pro Woche. Große Hilfe empfingen die Kranken oft von der ebenfalls im Hause vorhandenen Fräulein von Freyer. Wenn sie im Garten Gemüse erntete, im Bienenstand Honig schleuderte, aus Maismehl Kuchen buk, oft gewährte sie damit den Kranken eine Sonderzulage zum einfachen, aber doch ausreichenden Essen. Auch zum Inneren des Hauses schreibt Josef Kohler einige Details. Kam man von der Wegseite her in die Villa, so eröffnete sich ein großer Flur, fast eine kleine Halle. An den Wänden entlang waren große, geschnitzte Eichentruhen. Es sah rustikal aus. Gleich rechts vom Eingang bog die Treppe nach oben ab, über ein Podest mit Tisch und Stühlen. Im ersten Stock rechts von der Treppe stand ein Harmonium. Ein weiterer Patient in der Kortschen Villa war Ernst Viktor Kohn. Dazu hatten Kira und Amelie in den Unterlagen des Archivs Arolsen geforscht.
Ernst Viktor Kohn stammte aus Breslau und wurde 1926 als zweiter Sohn von Fritz und Käthe Kohn geboren. Sein Vater war Kaufmann. Ernst Viktor Kohn wohnte bis 1940 in Breslau. Im Herbst 1940 hielt sich der 14-jährige Junge in Schneebittchen, einem jüdischen Ausbildungslager, auf und arbeitete in der Landwirtschaft. Wahrscheinlich wollten seine Eltern ihn durch eine nachfolgende Emigration nach Palästina retten. Dies gelang aber nicht. Ab 1941 arbeitete Viktor Kohn in einer Gartenbaufirma in Berlin. Dann von 1941 bis 1943 als Hilfsarbeiter bei einer Beton- und Kunstfirma in Breslau. Es ist anzunehmen, dass er als Zwangsarbeiter beschäftigt wurde. Aber am 2. April 1943 wurde die jüdische Familie Kohn aus Breslau nach Theresienstadt deportiert. Ernst Viktor Kohn und seine Eltern wurden 1944 nach Auschwitz verschleppt. Ernst Viktor Kohn und seine Eltern wurden 1944 nach Auschwitz verschleppt. Seine Eltern starben dort. Ihr Sohn erlitt weitere Deportationen nach Oranienburg, Sachsenhausen, Ohrdorf, Bergen-Belsen, Pölitz bei Stettin und Bad. Am 30. April 1945 mussten sich die Überlebenden des Lagers Bad unter Bewachung auf einen Marsch in Richtung Rostock begeben. Mit dem Ende des Krieges am 1. Mai 1945 gelangte Ernst Viktor Kohn ins Lazarett Gelmsande.
Josef Kohler erinnert sich an Ernst Viktor Kohn. In einem Brief schreibt er: Mitte Mai 1945 bekamen wir in unsere Stube einen Neuzugang in der Person eines jungen Mannes. Er sah aus wie der lebhafte Tod, war etwa 1,80 groß, kurze, aus einer vormaligen Glatze aussprießende Stoppelhaare mit blonder Färbung, und er sprach Deutsch. Der zuständige russische Truppenarzt brachte ihn zu uns in Begleitung unseres Chefarztes Dr. Hoffmann und war ab diesem Zeitpunkt der dritte Patient in unserem Zimmer. Er wog 84 Pfund und war nur noch Haut und Knochen. Sein Name war Ernst Kohn, 19 Jahre alt, Jude aus Breslau und mehreren KZs entronnen. Seine Haltung zu Deutschland war trotz des durchgemächtlichen persönlichen Leidensweges ungebrochen positiv. Er beschämte in seiner Haltung oft uns enttäuschende Soldaten. Zu seiner Behandlung gehörte die Verabreichung von Calciumspritzen durch den Arzt. Bei den ersten Injektionen zitterte er wie Espenlaub vor lauter Angst aus seiner Erlebnisse. Es könnte eine Todesspritze sein. Erst nach Wochen legte sich diese Angst. Anfang August 1945 wurde er nach Rostock-Gelsheim verlegt. Im Sommer 1946 erhielt ich letzte Nachricht von ihm, dass er in einem Kurort in den Harz verschickt werden würde.
Jugendliche unserer Projektgruppe suchten vor einigen Jahren nach Spuren zu Ernst Viktor Kohn. Sie fanden dank des Internets seinen Sohn Rolf in Oslo. Rolf berichtete in einer E-Mail an die Jugendlichen: Seine letzte Station in Deutschland war Föhrenwald. Ich glaube, das ist in Bayern, nicht sehr weit von München. Mein Vater hatte nach dem Krieg immer eine Möglichkeit gesucht, Deutschland zu verlassen. Aber seine Chancen waren begrenzt. Norwegen hatte sich bereit erklärt, einige hundert Flüchtlinge aus DP-Camps in Deutschland aufzunehmen. Das war auch Teil eines Plans, die jüdische Gemeinde in Norwegen aufzubauen, die viele ihrer Mitglieder während der deutschen Besetzung verloren hatten. Kurzer Zeit vor der Anreise nach Norwegen verheirateten meine Vater und meine Mutter, die aus Lodz stammten. Nach dem Krieg hatte meine Mutter in ihrer Heimatstadt nach ihrer Familie gesucht, aber niemanden mehr gefunden. Die Familie hatte später wieder in Lodz oder Wroclaw gesucht. Meine Eltern durchlebten harte Zeiten, als sie sich in Norwegen niederließen. Sie mussten sich psychisch erholen, eine neue Sprache lernen, ihren Lebensunterhalt verdienen und als Minderheit in Norwegen leben. In Norwegen war es nach dem Krieg nicht leicht, Deutscher zu sein. Als Jude hat man es niemals leicht. Nach einiger Zeit gelang es zu meinen Eltern, sich in Oslo niederzulassen und ihr eigenes Leben zu führen. Mein Vater arbeitete als Buchhalter. Ich wurde 1959 als einziges Kind geboren. Meine Eltern sprachen nicht besonders viel über ihr Leiden während des Krieges. Ich spürte, dass ich anders war als die anderen Kinder. Ich hatte keine Großeltern, mein einziger Onkel lebte sehr weit weg. Meine Eltern sprachen Jüdisch. Mein Vater war in regelmäßigem Kontakt zu meinem Bruder, der in Israel lebte. Er kam 1960 zu einem Besuch nach Oslo. Zu diesem Zeitpunkt waren die Brüder 20 Jahre getrennt gewesen. 1992 ist der Onkel in seinem Kübitz gestorben. Mein Vater starb bereits 1981.
Die Kortsche Villa gehörte dann ab dem 20. September 1945 mit 20 Betten zum Kreiskrankenhaus Gelmsande. Hier wurden vor allem Typhuskranke behandelt. Professor Dr. Scharek erzählte uns, dass sich Lisbeth Kortz in all den Jahren aufopferungsvoll um die anderen Menschen gekümmert hatte. Ihr Augenlicht nahm aber immer mehr ab, fast bis zur Erblindung. Durch einen Sturz erlitt sie einen Oberschenkel-Halsbruch und war dann ans Bett gefesselt. In dieser Situation standen ihr Menschen aus Gelbensande bei und pflegten sie. Lisbeth Kortz starb am 1. Oktober 1974 in Gelbensande in ihrem Haus. Ihre Pflegetochter Ingrid, die bereits im Juni 1946 nach Bayern übergesiedelt war, erbte die Kortzsche Villa und vermietete sie. Ein Verwalter kümmerte sich um das Anwesen. Am 18. Januar 1980 wurde die Kortzsche Villa durch einen Brand teilweise zerstört. Nach Begutachtungen des Hauses wurde festgestellt, dass es einen Wiederaufbau geben soll. Das Grundstück samt Gebäuden ging am 1. Juni 1981 ins Volkseigentum über. Ingrid Reit erhielt eine Entschädigung. Das Anwesen wurde nun in Rechtsträgerschaft des Rates der Gemeinde Gelbensande übernommen. Der Wiederaufbau dauerte bis Ende 1985. Da die Mangelwirtschaft der DDR einen schnelleren Baufortschritt unmöglich machte. Die Bauarbeiten wurden teilweise von einer Baufirma übernommen. In vielen Aufbaustunden halfen aber auch Verwandte und Freunde. Im Dezember 1985 konnten die Familie Leithäuser und Gerber das Haus beziehen. Nach der Wende kauften beide Familien das Haus und wurden 1994 Eigentümer. Sie beschlossen zudem, dass mit redgedeckte Haus mit Dachziegeln zu versehen.
Unsere Spurensuche zur Kortzschen Villa hat uns begeistert, aber auch nachdenklich gemacht. Ein ehemaliges Wohnhaus wurde zu Lazarett, dann Infektionsstation und wieder Wohnhaus. Wir konnten nicht nur zur Baugeschichte Informationen sammeln, sondern auch viele Lebenswege von Männern und Frauen dem Vergessenen entreißen. Spannender kann eine Geschichte nicht sein.
Danke fürs Zuhören.